jetzt geht's los. Volker, toll, dass du, ich glaube, zum dritten Mal in diesem schönen Westend-Haus auf zwei Etagen deine Bilder zeigst und im Treppenhaus und wieder sehr überraschend. Und für mich bist du, wir duzen uns, aber wir sind trotzdem der Kritiker und der Künstler natürlich in Distanz,
so ist
in kritischer Distanz, wie man so sagt. Ich sage wirklich, ohne Komplimente machen zu wollen, du bist fast der Einzige, der im Alter besser werden. Die meisten werden natürlich, so wie wir Skribenten auch, wiederholen sich ein langweiliger, dünner oder sonst was. Und, aber deine werden immer dichter und deine Thematik wird dichter. Früher war, also das Tollste bei dir ist ja, dass du überhaupt der Leipziger Kunst, muss man sagen, ich weiß, du hörst nicht gern im Kollektiv vorgeführt zu werden, aber dass ihr wieder die Geschichtskanäle geöffnet, also die Traditionsströme geöffnet hat. Das war ganz natürlich. Wir denken ja, alles ist irgendwie ans Ende gekommen. Das 20. Jahrhundert, das, die Kunst dreht sich ja im Kreis. Wenn man einen Richter besser sieht, der jetzt beim Informell wieder gelandet ist, der 50er Jahre, war ja mal ganz woanders und hat immer gewechselt. Also irgendwie ist das Jahrhundert kreist in sich, während alle Jahrhunderte ja einen völlig neuen Aufbruch gemacht haben. Bis zum ersten Mal, dass man ratlos am Anfang eines Jahrhunderts steht und sich wiederholt. Aber ihr, insofern wart ihr mir immer besonders nah. Ich hatte politisch mit der DDR wirklich nichts im Sinn. Aber ich fand toll, dass es da Künstler gab, die nochmal das Erbe aktivierten, wenn man so will, ohne Traditionalisten zu sein. Einerseits, und da bist du ein tolles Beispiel, zu den 20er Jahren, zu Dix, meinetwegen auch Beckmann, Neue Sachlichkeit. Dann aber weiter zurückgesprungen, nicht zurück, sondern ihr habt eben ein zyklisches Weltbild. Das habe ich bei meinem geliebten Tübke natürlich gelernt. Der sagt, es wiederholt sich alles. Es bleibt alles, wie es niemals war. Ist also doch offen für Neues. Aber es ist im Grunde, dreht sich dieser, aber in einem großen Kreis, nicht im 20. Jahrhundert, was erschöpft ist, sondern bis dann zurück zum Manierismus, zur Renaissance und eigentlich alles wieder aktiviert, was einen existenziell anspricht. Nicht akademisch, hat nichts mit akademischen Dingen zu tun. Und, aber ich will hier keinen Monolog halten, also insofern bin ich der Leipziger Schule euch, dir enorm dankbar. Ihr habt mir den Glauben erhalten an die Kunst. Ist pathetisch, aber es ist so. Ja. Ne? Und dann möchte ich noch was sagen, auch mit dem Christlichen, ohne dass man nun konfessionell wird und so, aber im Timbre sind wir ja alle irgendwie metaphysisch angelegt oder so. Und das habe ich eben auch sehr bewundert. Da möchte ich nur erinnern, dass die italienische Zeitschrift Epoca in den 70er Jahren mal eine Untersuchung veröffentlicht hat über christliche Kunst in der zeitgenössischen Kunst. Da sind sie rund um den Globus, also bis Südamerika und so weiter, und kamen zurück nach Europa und haben gesagt, am allerstärksten, am aktivsten ist es in der DDR.
Was?
Und die wunderten sich. Also das war noch richtig kommunistisch in der DDR. Ne? Und das ist eben auch toll, dass das so doch ein anthropologisch-existenzieller Fonds ist, ohne dass man nur Glaubenswahrheiten teilt, sondern dieses eben nach oben offen und für Künstler besonders naheliegen, weil man dann mit seinen großen Meistern korrespondiert.
Jetzt ist Schluss. Ja, jetzt müssen wir sagen, was du sagst, mit der DDR. Hm. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man von natürlich ständig versuchte, uns zu indoktrinieren. Hm. Ja, und uns immer das hehre Weltbild des Kommunismus oder Sozialismus vorhielt und auch lehrte und versuchte, Systeme draus zu machen. Und natürlich, wenn man halbwegs munter ist, merkt man, dass das natürlich alles ziemlich trocken und staubig war. Ich hatte immer das Gefühl, man hat zu viel Knäckebrot im Mund und wird damit natürlich unzufrieden. Ja? Es staubt eben nur und man kriegt einen trockenen Hals. Und einfach bloß so in der Bibel rumlesend, muss ich jetzt mal sagen, unsystematisch auch, merkt man natürlich, dass dort immer Geschichten, manche sehr merkwürdig und gewöhnungsbedürftig, aber immer Geschichten erzählt werden, das ist wahrscheinlich das orientalische Erbe, die immer mit Fleisch und Blut was zu tun haben und die teilweise bis ins Simpelste runtersteigen, um dann überhöht zu werden und vielleicht wieder was in der Interpretation, was Heilsverheißendes zu bekommen, aber nicht so diese Heilsversprechung ohne Fleisch und Blut eigentlich. Und deshalb denke ich, werden viele dorthin geschaut haben. Natürlich waren die alle auch in der Zeit aufgewachsen, wo das noch eine große Rolle spielte. Also waren vielleicht in Konfirmandenunterricht und ähnlichen Veranstaltungen. Nicht? Dagegen, komischerweise, ja, das ist immer so wie ein Dagegenhalten. Unbewusst gewesen, auch als Kind schon, dass man bestimmte Dinge nicht haben wollte oder nicht verstehen wollte oder nicht verstehen konnte und von den Eltern auch nicht unbedingt dazu hingeführt wurde, dass der Sozialismus nur so schön ist. Und dann in der Pubertät eigentlich, merkwürdig, aber das ist ja gar nicht so weit von den biblischen Dingen entfernt, einer gewissen Gleichmacherei anzuhängen, der Idee von Gleichmacherei, was man dann natürlich ein bisschen aus der Pubertät rausschwenkend dann schon bald merkt, dass das eben leider nicht geht, weil der Mensch ist, wie der Mensch ist. Und er kann nicht, er wird schon bestraft, aber nicht immer so, dass man sagt, jetzt ist Schluss damit und du musst jetzt so sein und so sein, sondern es findet anders statt. Und es ist nicht mit Schule zu machen.
Und da tauchten auf euren Bildern ja dann, also deiner Generation, 10 Jahre vor der Wende sozusagen, tauchte ja diese aufbegehrende Jugend, ne, die einfach sich auch hippieartig oder sonst wie rumtrieb und das nicht um den Besten nachzuahmen, sondern weil sie sich da wiedererkannte und sie selbst werden wollte, nicht? Und wenn ich nur eins einführen, man soll nicht andere Künstler erwähnen, wie nicht, bei schönen Frauen keine, nicht anwesende schöne Frauen. Aber in den Tagebüchern von Tübke habe ich gelesen, der sagt sich dann, macht sich dann klar, naja, also Marxismus als Endziel der Geschichte, das kann ja wohl nicht sein, schon gar nicht für uns Künstler, denn vor Marx gab es die ganz große Kunst und eigentlich nach Marx gar nicht. Und er selber hat auch nicht, also seine Schule, seine Ideologie hat eigentlich künstlerisch gar nichts uns zu sagen. Ne?
Ja,
ne? So ist es. Ne?
Aber Marx ist ja daran nicht schuld.
Nee, natürlich nicht.
Sondern die danach, die das...
Nee, die Doktrinäre, die das setzen wollen.
Ja, genau.
Und vorschreiben wollen, ja.
So ist es.
Und dann ist Christentum, wenn ich das noch sagen darf, hat natürlich den Vorzug, wie gesagt, ohne dass man gläubig sein muss, durch diese Passionsthematik. Das ist ja die einzige Religion, die nicht verklärt und keine Götter in den Himmel ansiedelt oder auf die Erde kommen lässt, sondern wirklich die ganze Passion durchzieht. Und da kann man sich identifizieren. Das habe ich im Krieg erlebt. Also Leute, die überhaupt mit Religion nichts zu tun hat. Aber als die Bomben fielen und es darum ging, überlebe ich die Nacht oder nicht, oder so, fingen die plötzlich an zu beten, zu schreien und zu beten. Und also ihr habt ja sehr viel Passion, ne? In den Bildern. Ne? Märtyrer, Heilige, Zerlumpte, die Armut auf Franziskus, ne? Predigen der Armut. Ne?
Ja, und auf wen man irgendwas so nicht präzise eine geahnte Hoffnung setzen kann.
Ja, genau.
Und dass eben nicht der selbst unterstellt wohlmeinendste Funktionär kann die Funktion nicht erfüllen. Das ist es ja. Und man sucht nach dem, wo sich das vielleicht aus sowas wie Leben entwickelt oder wie man das nennen soll. Ne?
Habt ihr euch da auch verständigt in dieser Sache? Oder hat da jeder seine eigenen...
Wenig, weil das ja immer auch immer suspekt war. Es wurde ja immer... es war ja verdächtig, sich damit zu befassen.
Ne? Ja.
Und
ihr wart sehr individualistisch. Ne?
Ja. Es gab keine großen Künstlergruppen oder sowas. Es gab zwar Leute, die miteinander studiert haben und gewisse Anfänge gemeinsam hatten, aber dann ging das ziemlich rasch los mit dem, auch mit dem Konkurrenzdenken natürlich.
Ja, klar. Eine starke Galerie von Charakterbildern. Ihr seid ja wirklich alle individualistisch und wenn man an Gille denkt oder an Ebersbach und dich, also das ist alles sehr verschieden.
Ja, das stimmt wohl.
Sehr verschieden.
Und auch verschiedener Qualität, muss man natürlich nicht vergessen. Also in Leipzig studiert zu haben, besagt noch nicht, dass man am Ende Qualität fabriziert. Also wie das im Westen immer, die haben das immer so schön gesehen. Ach ja, sie haben ja dann auch so richtig Handwerk gelernt.
Ja.
Das konnte man schon nicht mehr hören, weil man sagt, was ist denn wissen Sie überhaupt, was Handwerk ist in dem Falle? Ja, also irgendwas, irgendeinen Gegenstand, meinetwegen auf einer Fläche darzustellen, wo ist da Handwerk und wo ist da schon mehr?
Ja.
Das kann man gut und schlecht machen, wie alles. Ja. Und diese ewige Zurückführung auf Handwerk, wie so eine Wundertüte, wenn wir allen jetzt viel Handwerk beibringen,
wenn da nicht was dazu kommt.
Überhaupt nicht der Fall.
Aber als Basis ist es ja nicht schlecht.
Natürlich,
und unbedingt. Ich würde sagen, wenn das überhaupt in der Zukunft noch Malerei gibt, du glaubst, glaube ich, nicht dran, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran, aber euch gibt es noch, insofern glaube ich doch dran, dann geht das natürlich nur auf eine. Alle Revolutionen, wenn man so will, also Reformen in der Kunst sind immer übers Handwerk. Wenn du denkst, um 1900, auch der Jugendstil, der fing an mit den Disteln nicht im Besançon, ist ja egal. Also die fingen an mit vegetativen Dingen, um es daher zu erneuern, die Natur reinzuholen, die Akademien zu räumen und so weiter. Also es fängt dann immer mit dem Handwerk an, aber das Wort ist so schrecklich, das ist so belastend. Ja. Ne? Aber das zu trainieren...
Das ist, als wäre es was Erlernbares,
aber
das ist halt mit... Ist Vorkunst.
Ja, ist Vorkunst, dann fängt es erst richtig an. Aber in anderen Gattungen, Literatur, wenn du nicht die Syntax beherrschst und die Sprache beherrschst, dann kannst du keinen Roman schreiben, oder Lyrik schon gar nicht. Und in der Musik, da unendliche Vorkenntnisse, Tonsätze, Instrumentenkenntnisse und so weiter. Und in der Kunst sagt man, nee, es muss aus dem Bauch raus alles.
Ja, ja.
Das finde ich also grundfalsch. Ne?
Irgendwie kommt ja immer ein Rest aus dem Bauch raus. Das ist ja Gott sei Dank so. Aber es ist einfach, das als Pfund hinzusetzen und sagen, das kann es nicht sein.
Das kann ich. Ja, und du hast ja dann in nach ersten Turbulenzen, ist insofern auch, also als Maler sowieso, dann aber eine historische Figur, weil mit ihm der Bilderstreit losging. Das will ich jetzt nicht wieder alles rekapitulieren. Aber es fing damit an, und aber nach ersten Turbulenzen bekamst du dann ja auch eine Professur, ein Lehramt sozusagen an der Akademie, an der Hochschule der Künste in Berlin und hast dort dann auch eine eigene Schule gebildet, das erkennt man auch an manchen Jüngeren und Jungen wieder. Und war das, nahmen die das sofort an? Strömten die dir zu und sagen, bei dem kann ich wirklich weiterkommen?
Nee, das war doch ein Gemenge aus Politgefasel, Kollegenneid und all solche Kram. Nein, es gab natürlich welche, die kamen, aber es waren nicht so wahnsinnig viele. Und ich habe es ja auch nicht so gerne gehabt, dass es zu viele sind.
Ja, ja, nee, das ist ja gut, da kann man ja viel besser mit arbeiten.
Und man freut sich natürlich, wenn ein paar das ganz gut weiterverfolgen, was sie da vielleicht mit zum Teil mitbekommen haben. Aber es war für die war es ja selber schwer, sich bei mir zu bewerben, weil man das in der Schule dann doch nicht gerne sah.
Ach, du hattest doch gewisse Vorbedingungen. Also irgendwie
Talentproben
oder so.
Man muss sich ja vorstellen.
Bevor du die Namen.
Das haben ja alle gemacht. Ja. Die haben ja Grundstudium, wenn man das so nennen kann. Also dieses erste Jahr gemacht und dann mussten sie sich in der Fachklasse bewerben.
Du weißt, zu gleicher Zeit, der Beuys hat das in Düsseldorf abgeschafft und hat wie Jesus Christ gesagt, kommt alle, die ihr mühselig beieinander, hier wird nicht mehr Mappentests gemacht. Und ich fand das natürlich grundfalsch. Damals hatte das so was Rauschhaftes, Freiheitliches, aber es war natürlich grundfalsch. Denn er hat auch viele, interessante und gute Schüler, aber er hat auch viele auf den falschen Weg gelockt, die dann mit 30, 35, ich finde dann zum Teil das auch wirklich unverantwortlich, Leute da hinzulocken, so mit 20 und wie die Jugend, also junges Fleisch sozusagen, künstlerisch zu zelebrieren, aber wenn die 30, 35, 40, dann kümmert sich kein Mensch mehr.
Ja, ja, klar.
Da liegen die alle auf der Straße, auf zu Deutsch gesagt.
Das ist ja auch gut so, dann hat man gar nicht so viel Konkurrenz mehr.
Das ist richtig.
Ich denke auch, das war natürlich mehr eine, geht mich ja auch nichts an. Ich denke, das gehörte natürlich auch zur Zelebrierung seines Egos, dass er lauter solche Dinge macht.
Ja.
Also es spielt ja eine Riesenrolle. Was ist denn nur an dem... Es ist aber das Gewese drumherum und das ist ja heute immer noch so. Ob man jetzt Malerei oder Plastik oder sonst was nimmt oder Performances oder ähnliches. Geht es doch nicht in erster Linie darum, dass eine Sache besonders gut und überzeugend ist, sondern dass sie gut moderiert ist. Und gepusht wird. So ist es doch überall.
Ja, ja.
Das ist so heftig, wie es wahrscheinlich noch nie war. ja, in ja. Deutschland zumindest. Mhm. Oder in der Gegend, wo mhm. sowas wie Deutschland ist.
Ja, ja. Aber die Schwäche, der konstitutionelle Schwäche der Künste ist ja vielleicht auch ein Zeichen, ohne dass man da nun kulturkritisch, kulturpessimistisch wird, dass es wirklich sich vielleicht doch überflüssig gemacht hat. Ne? Die Bilderflut ist dermaßen, die Leute befriedigen sich an anderen Quellen. Wenn man in die Anzeigen von Möbelhäusern und so weiter guckt, da hängt überhaupt kein Bild mehr. Aber allenfalls ein Foto, ne? Alles grau in grau ja. und üppige Design Möbeltische. Ja, super. Aber kein Bild mehr. Ne? Also da ist, das scheint.
Also Bild mehr, ist jetzt im engen Sinne.
Das ja,
Bild
also kein also figurativ. Ja, ja, aber auch nicht abstrakt, kein ja. Nein oder kein. Kein
nee, Bad, das darf sich ja nicht laut machen. Sagen, aber man muss sich einfach fügen in die Dekoranlage.
Das kann, ja, es kann ja. sein, aber dass der Bedarf nicht mehr ja. ist, ne? Dass der anders befriedigt wird durch ja, die Überflutung mit Bildern.
Man müsste sich auch festlegen ja, plötzlich ja. mit so einem Bild. Das ist ja, als würde man Mitbewohner ja, ja. rausholen, nicht?
Vielleicht seid ihr wirklich, das wäre wirklich eine Pointe der Geschichte, die allerletzte Blüte der abendländischen Malerei in der DDR ausgerechnet. Das kann wirklich sein, das kann sein. Das klingt komisch, man sollte es vielleicht gar nicht aussprechen, ja. aber
es ist
und dann werdet ihr natürlich kostbar und einzigartig. Ja. Ne? Wirklich die letzten, die auf höchstem Niveau das
betrieben. Aber mal sehen, vielleicht gibt es doch noch ein paar, die wir noch gar nicht kennen. Also ich bin da immer
ja, schwach. Aber da wartet man schon
aber
so
lange. Aber die Zeit ist nicht unbedingt
jede Biennale, jede
Dokumentarfreundlich.
Ja. 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 Und ist doch an sich toll. Und da kann man auch eben euch damit ihr reinbeziehen. Auch mit dem Panorama da in Frankenhausen ist nochmal eine ganze, wie eine Orgel, dreht das Ganze nochmal auf und lässt nochmal den gesamten Kosmos der Ikonografie und auch der Malerei, der malerischen Stile und Praktiken nochmal aufleben. Das könnte ein Schlusspunkt sein, die Coda sozusagen.
Obwohl ich, ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung mit dem
protestieren, mit dem muss ich behaupten.
Nein, ich finde, es ist im ich war ja mal mit meiner lieben Frau dort und wir haben uns das angesehen und ich hatte das Gefühl von
einem ächzt.
Wahnsinnig angestrengten, also mit viel Arbeit zelebrierten Missverständnis. Es ist für mich immer missverständlich. Es ist kein, ja, es ist, ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, aber es ist kein Gemälde mehr, weil es rundherum ist. Es hat keinen Anfang und kein Ende.
Ja, das ist doch das Tolle. Das ist das Philosophische.
Drin. Ja, aber dort, ja, aber wenn es um Bilder geht, ist es ja noch was anderes.
Ja, ja.
Also aber dort habe ich so meine schweren Bedenken. Ne? Weil aber es so von einem zum anderen und da und nach oben und nach dort. Mensch, was der gemacht hat in der Zeit, wie der sich geschunden hat, alles richtig. Aber ich denke, es ist ein Missverständnis.
Ja, aber das kannst du auch von der Sixtinischen Decke sagen. Das kannst du ja auch nicht als Einzelbild rausschneiden. Ich finde es egal.
Aber das ist eine Aneinanderreihung und Einfügung in ein bestimmtes System, einzelne Bilder, die sich so aufeinander beziehen. Aber das Panorama ist ja eigentlich, wenn ich das richtig sehe, kannst du mich ja gerne verbessern.
Ist
eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und ist eigentlich nicht als Gemälde gedacht, habe ich immer den Eindruck, sondern es ist wie eine Fortsetzung, eine Scheinfortsetzung von Realitätsschnipseln, die man im Vordergrund baut. So und das wächst dann hinten in irgendwas über. Und da ist es eben dienend, ja, zu der Gesamtgestalt. Aber also ein Bild ist es in meinen Augen nicht richtig.
Aber da kann man sagen, dann dürft ihr keine Triptychen benutzen. Das war mal Altar. Ne? Und das kann man heute nicht säkularisieren.
Es tritt ja jedes Mal ein Bild auf, sich geschlossen.
Aber das Geniale an dem Panorama ist ja, dass er das noch eben zur Malerei macht, ne? Und das Ganze natürlich einen Zusammenhang hat und auf eine wirklich philosophische Formel bringt, sozusagen, dass eben die Geschichte sich in einem dreht, dann noch die Jahreszeiten, also die verschiedenen Dinge, auch die Entwicklung mit Referenz, ja alles drin, ne? Und dann, wenn ihr en Detail das ansieht, ist aber keine pointillistische Summe von Details, sondern es hat dann doch einen enormen Schwung und eine malerische Power, dass eben toll durchgemalt ist, ne? Also ich denke immer, das sollte ja nach der Wende erstmal in den ersten Wochen gestürmt werden. Ja. Ne? Und da wollte ich mich schon melden für Details.
Ja.
Wenn das aber zerstört Details, worden wäre.
Da wird es ja wieder ein Bild rausgreifen. Ja, ja. Und du würdest das Bild vollenden.
Nein, und das muss ich auch sofort zurücknehmen, das will ich nicht. Aber es ist toll, dass das so ein Schwung, ein Rhythmus und so eine, natürlich ist man erstmal gebannt. Naja, aber wir sind jetzt hier.
Wir müssen ja auch nicht in jedem gleich eine Meinung sein.
Nein, alles klar. Für mich ist das Größte, was.
Ja, für mich ist das Größte, was es gibt. Grünewald zum Beispiel.
Ja, das ist
der hat halt immer Jahre Bilder gemalt.
Ja, ich will nicht sagen, mit denen nicht, aber ich würde schon sagen, in der deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts
ist das also ganz wichtig, ja. Sicher. Ja.
Und grandios
aber
und
hinreißend. Das Missverständnis
ja, aber für mich gut, ein. Verschiedene Meinungen. Das ist gut, aber du als Maler hast natürlich mehr Gewicht als der Kritiker.
Nö, ich rede ich rede doch ein bisschen als Maler, ja,
stimmt. Natürlich.
Ja, das ist schwierig.
Aber ihr könnt doch stolz sein, was ihr da hingelegt haben.
Ist doch toll, ja, ne? Klar.
Und ich finde es eben ärgerlich, dass man sich hier nicht öffnet. Das müssen natürlich alles in den Museen. Das Ärgerlichste ist, dass es in den Museen, in den Depots Bestände gibt, die Vater Ludwig, also Peter Ludwig, der Sammler, auch Sprengel, Nannen, da ist es offenbar zu sehen, da war ich lange nicht in Emden und andere mehr, auch unten in Reutlingen, in der Siegersalz, der Salz und so weiter. Und dass man das im Depot hält, also im Ludwig-Museum, sind wirklich erstklassige Sachen. Mir hat Herr Ludwig, ich komme nur aus Aachen, also den kannte ich gut, ich war so sein kleiner Dings, aber geschrieben, also noch ein Bild erwerben konnte, fällt nochmal der Name Tübke, ist auch egal, oder ein Heißig und so weiter. Und sehr, sehr glücklich, dass er ins Museum gegeben hat und so. Und dann kam nach der Wende erstmal ein israelischer Kurator, der Herr Scheps, Mark Scheps, begeistert und sagte, also wirklich von ganz von außen kommen, der hat lange in Paris gelebt, aber an sich in Israel geboren auch, oder gelebt, und der sagte, es ist ja toll, dass es in Deutschland diese zwei gibt, und das muss man doch inszenieren, das muss man doch richtig auskosten und den Leuten vor Augen führen, hat da große, wirklich tolle Säle geschaffen mit beiden und so weiter. Kaum war der, wurde dann pensioniert und ging nach Israel zurück, kamen die unsere, die üblichen, die Funktionäre, alles weg, seit der Zeit ist nicht ein einziges Bild zu sehen, und das ärgert mich wirklich, ich bin hier kein Interessenvertreter oder so, aber das sind Vitamine, das ist Grundnahrung, dass dieses andere Deutschland, was heißt andere, dieser Teil, man ist ja glücklich, dass man wieder vereinigt ist, dass das den Leuten vorenthalten wird. Und hier gerade in Frankfurt haben wir ja doch einige Arbeit, die Galeristen, die Kritiker und so weiter getan, es zu verankern, und es ist auch angekommen bei einzelnen Bürgern, hier gibt es wirklich tolle Sammlungen, wie der Meier, der Weiland und x andere. Aber auch da ist das stellt sich da dermaßen an und also da muss alles französisch, englisch, amerikanisch, jüdisch sein oder sonst was, sonst ist es nichts. Ne? Aber wo ist da die primäre vitale Optik, wo ist die Entscheidungslust und überhaupt die Lust an Dingen? Und die Leute sind bedürftig, die wollen es sehen. Ne? Ja, das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Ne?
Das hängt aber auch dran mit zusammen mit dem ganzen Marktgewese, muss ich
ja, sagen. Ja, aber es ist doch schrecklich, nach 30 Jahren.
Das gibt's immer, nicht, ne? Im Grunde immer nur das herangeholt wird, was angesagt ist.
Ja, ja.
Also es gibt keine, oder scheinbar gibt es keine Individuen mehr, die ein Museum führen oder leiten oder prägen, sondern sind alle in diese komische Kiste da eingeschnürt. Mhm. Das ist, geht ja so weit, dass sie kaum, dass sie selbst nicht zur Ausstellung gehen, die vielleicht interessant sein können.
Ja,
es
wird
einfach ignoriert und gesagt,
machen wir nicht.
Und, ne? Und das ist eben leider ein bisschen erbärmlich und ein bisschen billig. Ja. Mhm. Aber es ist so, wir müssen
damit leben. Ja, aber es ist unverständlich.
Ich kann ja nicht losgehen und Museumsdirektoren ermorden oder sowas.
Aber man muss zur Emanzipation, zur Befreiung der Augen aufrufen, ne? Keine Bildung und Politik und Ideologien, sondern wirklich einfach die Augen freuen. Ne? Und der Schönheitsbedarf ist, der wird bedient durch Design und Mode und sowas. aber das ist alles gelenkt, das Schöne. Das Komische ist ja, dass wir ja in der Diktatur, also ihr habt noch schlimmere Diktatur, aber hier ist natürlich auch eine geheime Diktatur, die das alles reguliert, das Menschenbild und wie was schön ist und was nicht und so weiter. Und dass es da noch eine Alternative gibt und eine eigenwillige, eigensinnige, hochindividualistische, das ist doch hoch wünschenswert. Ne? Und das müsste doch ganz anders genutzt werden, auch für die Jugend dann in Schulen und so Bilder zeigen und sowas. Ne? Also das ist mir unbegreiflich, aber man lebt in der Welt. Aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, das ist ja das Perverse, dass diese Großbürger, alles Großkapitalisten, die ich eben genannt habe, die sofort, also nicht sofort, aber die darauf gesprungen sind, das gesammelt haben, sich damit umgeben haben, auch kulturpolitische Aufgaben darin gesehen haben, das in den Museen zu verankern, dass die ausgerechnet auf die sogenannte kommunistische Kunst, während unsere Kleinbürger das natürlich nicht diesen Sprung machen können und wollen. Ne? Und ich habe das Gefühl, da hat ein Bürgertum abgedankt, einfach sich ausgewachsen und andere Generationen. Das wird auch nie wieder kommen. Und dieses Bürgertum eben, hier in Frankfurt sagt man natürlich immer auch das Jüdische, was sehr aufgeschlossen war in den 20ern, die haben das ja alles getragen. Ja, ja. Die haben Van Gogh gekauft und Cézanne und sowas. Das andere Bürgertum, das Konservative nicht so. Das fehlt und es gibt nicht mehr dieses Gärungselement. Ne?
Ja.
Und das kommt nicht von der Kulturpolitik, das sind ja auch oft sehr bornierte Leute. Ne?
Nee, ich weiß nicht, woher es kommen soll. Also im Feuilleton liest man nur noch über Preise und Ähnliches. Ja. Also Laden, wie marktfrische Ware und solche wunderbaren Begriffe, als wäre ein Bild, was zweimal gezeigt wurde, eine alte Leberwurst, die anfängt grau zu werden. Ne.
Aber, und über Preise werden die Bedeutung fixieren. Ja, ne? Das ist natürlich erbärmlich. Ne?
Ja, was soll man denn machen?
Nee, da
man kann versuchen, ein bisschen teurer zu werden, als auch albern eigentlich.
Also ich glaube, dass da werden Gegenbewegungen, die sind nicht auf der Straße, sondern ich habe so in der Familie Neffen, Nichten, aber auch von Freunden, Kinder und so, die an sich auch intellektuell ziemlich hoch angesiedelt sind, also studierte Juristen mit zum Teil glänzenden Examen und so, und die sagen, nee, sagen wir hier in den Frankfurter Dings wollen sie gar nicht, sondern oder ich habe eine Nichte, ein Patenkind, die sagt, nein, ich möchte doch im Sozialen, vielleicht auch im Politischen und so, das, aufs Geld kommt es mir nicht an. Da kann man natürlich sagen, die sind so verwöhnt, dass sie es nicht nötig haben. Die anderen haben es erworben, das ist natürlich auch eine Leistung. Ne? Aber die haben das und die haben einen Bedarf nach was anderem, ne? Nach was mehr. Und eine von denen, aber nee, nicht nur einer, sondern die fahren nach Leipzig, leider nur zu Neo Rauch und so, da ist ja auch nichts mehr zu sehen in Leipzig. Das ist der größte Skandal. Im Leipziger Museum, da schickt man die Leute nach die Freunde und die Kids nach Leipzig und sagt, guckt euch an, Leipziger Malerei, dann kommen die zurück. Hier ist ja gar nichts zu sehen. Ne?
Nein, klar.
Ist nichts zu sehen. Es war zuletzt bei dem Hallo drin da aus Österreich, dem Herrn Wey und Dinge und sowas, nichts mehr zu sehen. Ne? Und da kannst du wirklich fragen, ja. Wie soll sich das ändern?
Gerade der Kellergalerie sieht man schon ab und zu.
Ja, das ist aber ein Museum, aber muss man.
Ich meine jetzt Museum.
Ach so, als Museum, ja.
Da gibt es schon ab und zu mal noch zwei, drei Bilder oder vielleicht auch fünf, ich weiß nicht genau. Aber es ist eigentlich kein. Ja, es ist natürlich auch das, aber kein Druck dahinter. Ne?
Das ist wie wenn
man es immer gibt wieder neue Moden, die das wieder wegradieren. Und, nice.
Das ist wie wenn so ein Uffizi nur noch Kranach zeigen und Holbein und sagen, nee, die Italiener oder die Florentiner, die gelten nicht. Ne?
Ja.
Verrückt, fährt man nach Florenz, will Botticelli sehen.
Ja, bloß die sind ihm eingeschrieben. Die haben auch einen hohen Marktwert, falls sie auf den nämlichen noch gelangen.
Den bekommt ihr auch.
Ne? Denn also so seltsame
nicht mehr mit, aber
Dinge wie... Jüngst war doch ein angeblichen Botticelli wieder auf dem Markt.
Ja, da war ein sehr schönes,
Wo man schwankend ist, man hat das Original ja nicht gesehen.
Es gibt zwei.
Also so ein Porträt, so ein typisches, wie er es macht, so mit irgendeiner Münze.
Mhm.
Aber was da dran war, ist, weiß ich nicht.
Oh doch, das war ein schönes Bild. Das war mal hier im Städel ausgestellt, bei einer Botticelli-Ausstellung.
Ja. Sah ja neu aus, fand ich, in Abbildung. Ich habe es noch in der Abbildung gesehen. Da sah es mir sehr neu aus. Aber ich kann mir da kein Urteil erlauben. Aber da kommt eben nochmal plötzlich, aber der ist eben so fest eingeschrieben, der wird natürlich einen Rekord finden. Weißt du? Dann sind das alle, ist aber mehr die Seltenheit der Ware.
Dann googeln alle Botticelli.
Ja, genau. Oder Leonardo.
Ja, natürlich. Salvator Mundi, der ist natürlich sehr umstritten. Ne?
Ja.
Wird auch wahrscheinlich nie definitiv.
Ja, es tauchen ab und zu, manchmal zu viele Bilder aus in irgendwelchen geheimnisvollen Kammern auf. Also auch so 20. Jahrhundert, da gibt es ja Unmengen von irgendwelchen Leuten. Und da sind immer wieder welche da und die werden immer wieder anständig bezahlt. Das ist sehr komisch, aber man sagt, es ist eigentlich zu viel am Markt davon. Mhm. Aber gut, es geht mich ja nichts an.
Deswegen sollte auch nicht alles ins Museum. Früher habe ich immer gedacht, im Museum, das ist öffentlicher Besitz, dann muss man alles tun, damit es da angekauft wird und so. Nee, es ist ja gut, wenn es so eine frei flottierende Masse noch gibt, ne, wo durch Vererbung dann auf den Markt kommt und andere sich damit befassen. Und das entzündet natürlich anders, wenn es noch käuflich ist.
Ja, ja, klar.
Das ist ein Plädoyer für den Handel.
Da lacht der Galerist zufrieden. Ja. Gut. Ja. Also, ich könnte noch stundenlang hier werden.
Herzlichen Dank, es war
bitte.
Großartig und ich bin sehr fasziniert von diesem wunderbaren Gespräch, das Sie beide geführt haben. Vielen Dank dafür und jetzt haben wir eine tolle Ausstellung und wir freuen uns auf diese Ausstellung.
Ja, das ist wirklich
toll. Heute hier die Galerie eröffnet.
Sollen wir Schluss machen? Ja.